ARD Sounds.
Hallo, ich bin Katja Heinen, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Und ich bin Claudio Thunsdorf, Kriminalpsychologe und operativer Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
Also ein echter Profiler, mit dem ich unter einem Dach lebe. Durch Claudio kriege ich viele düstere Geschichten mit, die uns vielleicht verstörend oder grausam erscheinen.
Die aber für mich einen ganz normalen Arbeitsalltag darstellen. Also, lass uns loslegen.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tür an Tür mit einem Profiler. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag exklusiv in ARD Sounds und dann immer eine Woche später überall, wo ihr Podcasts hört. Schön, dass ihr dabei seid und natürlich super schön, dass du dabei bist, Claudio.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, ich mich auch. Ohne dich ging's ja auch nicht.
Das stimmt. Zumal ich ja gespannt darauf bin, was du mir gleich erzählen wirst. Als ich dir den Fall eines Sexualmords in Kombination mit Störung der Totenruhe vorgeschlagen habe, den wir nämlich heute besprechen, ist was völlig Absurdes passiert. Du hast plötzlich gesagt, Claudio, ich kenne den Mörder und der hat sich über einen längeren Zeitraum regelmäßig in meiner Nähe aufgehalten.
Ja, das stimmt ja auch.
Ja, das stimmt, das glaube ich dir ja auch sogar. Aber eigentlich interessiert mich ja, woher kennst du ihn und wieso hat er sich regelmäßig in deiner Nähe aufgehalten?
Ich weiß, dass du neugierig bist, aber ich dachte, ich spanne dich noch ein bisschen auf die Folter. Erstmal, schaust du ab und zu Tatort?
Ja, inzwischen nicht mehr so häufig. Ich habe Krimis eigentlich immer generell gerne geschaut. Inzwischen bin ich aber immer dabei, so das Vorgehen der Ermittler in Frage zu stellen, irgendwie den fehlenden Realismus zu bemängeln. Also ich glaube, so Krimis mit mir schauen ist dementsprechend eher kein Vergnügen, wahrscheinlich eher für die anderen nervig.
Okay, dann mache ich das schon mal nicht, weil ich schaue Krimis voll gerne. Am liebsten entweder den Tatort aus Münster oder den aus Köln mit Dietmar Bär und Klaus-Jürg Behrendt. Und da wiederum mag ich neben den Kommissaren vor allem den Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth alias Joe Bausch. Kennst du den?
Ja, eben nur aus dem Tatort und aus anderen Fernsehformaten. Der macht ja auch so True Crime und so.
Ja, das ist, also der mit der Glatze und dem Schnauzbart sieht ganz charakteristisch aus. Ein super netter Mensch übrigens. Ich habe ihn schon zweimal länger interviewt. Und was du vielleicht nicht weißt über Joe Bausch, er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch tatsächlich Arzt und war über Jahrzehnte Anstaltsarzt in der JVA Werl, also richtig so bei den schweren Jungs.
Okay, aber wieso erzählst du mir das jetzt alles? Was hat das denn mit unserem Fall zu tun?
Weil besagter Joe Bausch darauf hingewiesen hat, dass jeder von uns statistisch gesehen in seinem Leben 31 Mördern, 51 Sexualstraftätern und rund 370 Psychopathen begegnet. Also sprich, wenn das so ist, wenn jeder von uns in seinem Leben im Schnitt 31 Mördern begegnet, ist es gar nicht so ein großer Zufall, dass ich einen kenne.
Ja, gewagte Rechnung, aber trotzdem 31 Mörder im Leben begegnen heißt ja auch, dass man ihn vielleicht einfach nur zufällig hinter dir irgendwie an der Supermarktkasse stehen hat. Der, dass er vielleicht an der Straße an dir vorbeiläuft oder im Lady Gaga-Konzert neben dir und 2 Millionen weiteren Besuchern. Dass jemand wie du sagst, ich kenne den Mörder und zwar ausgerechnet bei dem Fall, den ich dir vorgeschlagen habe und dann noch mit dem Zusatz, der hat sich über Jahre regelmäßig in meiner Nähe aufgehalten. Das ist schon eher selten, würde ich sagen.
Klar, es ist ein Riesenzufall. Und ehrlich gesagt finde ich das, nachdem ich mich jetzt mit unserem Fall beschäftigt habe und viel mehr weiß als zu dem Zeitpunkt, als der Mord damals bekannt wurde, jetzt auch echt gruselig.
Jetzt aber echt genug Geplänkel. Also lass mal hören, was da los war. Klär uns mal auf.
Okay, also der Mörder, über den wir heute sprechen, war ein Kollege von mir. Ich war damals freie Mitarbeiterin und er hat neben seiner Doktorarbeit gejobbt und sich Geld verdient und saß quasi im Zimmer nebenan. Und natürlich gab es immer mal wieder Gespräche an der Kaffeemaschine oder im Flur und eben auch ein paar Berührungspunkte bei der Arbeit.
Und was für Erinnerungen hast du an den?
Echt so gut wie gar keine. Das war ein freundlicher, höflicher, ruhiger und eher unscheinbarer Typ. Also so unscheinbar, dass man wirklich kaum Erinnerungen an ihn hat. Und ganz bestimmt war das niemand, dem man auch nur im Entferntesten einen Mord zugetraut hätte.
Und das ist genau der Punkt. Ja. Wir müssen uns davon verabschieden zu denken, dass man einen Mörder an seiner Art oder an seinem Aussehen tatsächlich erkennen kann. Das sieht man von außen in der Regel niemanden an. Und dann kommt noch dazu, dass viele Mörder und auch Serientäter häufig auch in einer Beziehung sind und ein ganz normales bürgerliches Leben führen. Also wie willst du die denn erkennen?
Ja, das hat unser Täter hier, also mein Ex-Kollege, auch damals getan. Er war damals in einer langjährigen Beziehung. Aber ich habe ihn dann auch 2004 aus den Augen verloren. Da hat er nämlich woanders angefangen zu arbeiten. Und 2008, also 4 Jahre später, ist dann die Tat passiert, über die wir heute sprechen.
Und die, wie wir gleich hören werden, nur noch wenig mit einem normalen bürgerlichen Leben zu tun hat.
Also da würde ich dir jetzt wirklich nicht widersprechen wollen. Wobei man sagen muss, die Tat ist nicht hier in Rheinland-Pfalz passiert, wo der Täter gelebt hat, sondern in der Nähe von Potsdam. Da hatte er sich für ein Wochenende mit einer jungen Frau verabredet. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir reden in dieser Folge über Mord, über sexualisierte Gewalt und über Störung der Totenruhe sowie über sexuelle Paraphilien, also Störungen. Wenn solche Inhalte für euch belastend sind, solltet ihr euch überlegen, diese Folge zu überspringen oder sie zumindest nicht alleine hören. Und wie immer haben wir die Namen des Täters und des Opfers sowie ein paar Details aus Rücksicht auf die Betroffenen verändert. Ansonsten schildern wir die Geschehnisse so, wie sie im Gerichtsurteil dokumentiert sind.
So ist es.
Die Tat. Es ist ein sonniger Montagmittag im Hochsommer, als innerhalb einer Stunde 3 Anrufe von 3 Frauen auf 3 verschiedenen Polizeiinspektionen eingehen. Einmal in Frankfurt, einmal in Oberursel und einmal in Mainz. Der Inhalt der Anrufe ist mehr oder weniger derselbe. Alle erzählen, dass ein Freund von ihnen, Christian R., angekündigt hätte, sich das Leben zu nehmen. Und zwar deshalb, weil er beim Sex seine Partnerin getötet habe. Christian R. habe ihnen mitgeteilt, es sei ein tragischer Unfall gewesen. Er habe aber Angst, dass niemand ihm glauben würde. Und deshalb wolle er nicht weiterleben. Die Frauen flehen die Polizisten an, den 38-Jährigen aufzuspüren und seinen Suizid zu verhindern. Sie selbst wissen nicht, wo er sich gerade aufhält. Und er hat es ihnen auch auf Rückfrage hin nicht verraten. Daraufhin orten die Polizisten das Handy von Christian R. und finden heraus, dass er sich mehrere hundert Kilometer von seinem eigentlichen Wohnort entfernt in der Nähe von Potsdam befindet. Sie informieren die örtliche Polizeidienststelle und schicken 2 Polizisten zu dem Gebäude, aus dem das Handy von Christian R. Signale sendet. Als die beiden Polizisten aus dem Polizeiwagen aussteigen, kommt ihnen ein Mann in stark verschmutzter Kleidung entgegen und sagt: Sie suchen bestimmt mich. Er wirkt verstört, weint und bittet die Polizisten, ihn in den Arm zu nehmen.
Puh, das erlebt die Polizei sicherlich auch selten, dass jemand so viel Körperkontakt sucht.
Naja, also zumindest ist in dem Kontext es natürlich erstmal außergewöhnlich, ja, dass der Täter so viel Zuneigung möchte und Umarmung einfordert. Ob das jetzt aber ein Kalkül oder aus einer ernsthaften emotionalen Überforderung heraus geschehen ist, das lässt sich im Nachhinein natürlich nicht sagen.
Was hat Christian R. denn den Polizisten erzählt?
Dass er sich für ein Wochenende mit einer Internetbekanntschaft getroffen hat, mit der er seit längerem in Kontakt sei. Er hat gesagt, dass beide ineinander verliebt gewesen sind und sich getroffen haben, um ihre sehr ähnlichen gelagerten sexuellen Fantasien auszuleben. Die junge Frau, nennen wir sie jetzt mal Vera, habe laut Christian R. nämlich davon geträumt, dass er über sie herfalle und sie vergewaltige. Dabei habe sie sich gewünscht, dass er so tun sollte, als wolle er sie umbringen. Ganz konkret habe sie ihn gebeten, ihm mit einer Bratpfanne einen leichten Schlag auf dem Hinterkopf zu versetzen, sie dann zu würgen und schließlich mit ihr zu schlafen. Er habe das dann alles so gemacht und habe bis 30 gezählt, um sicher eben zu gehen, dass er keinen Schaden anrichtet. Die Informationen hat er sich aus dem Internet geholt, hat er gesagt, dass eben diese 30 Sekunden kein Problem sind. Danach wollte er dann Frühstück machen und da habe er dann zu seinem Entsetzen festgestellt, dass sie tot sei. Er habe noch versucht, sie wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Und dann habe er in seiner Verzweiflung versucht, sich das Leben zu nehmen. Sich dazu mit Alkohol Mut angetrunken, es aber letztendlich nicht geschafft, weil er einfach zu weich dazu sei, zumindest nach seinen Aussagen.
Boah, was für eine Geschichte. Und den 3 Frauen, die schließlich die Polizei alarmiert haben, hat er ja auch eine ähnliche Geschichte erzählt. Hat er die eigentlich angerufen?
Er hat ihnen am Tag nach der Tat, also am Montagvormittag, jeweils von seinem Handy aus eine Mail geschrieben. Das eine war eine Arbeitskollegin, der mitgeteilt hat, dass er nicht mehr zur Arbeit kommt. Das andere eine Bekannte, die ihm zufällig gerade eine Mail geschrieben hatte. Und die dritte Frau war ein Model, das er fotografiert hatte und die ihm ebenfalls gerade eine Mail geschrieben hat, weil ihre Fotos eben noch nicht überarbeitet hatte.
Also das waren keine richtig engen Freunde von Christian R., sondern Leute, denen er entweder geschrieben hat, um sich von der Arbeit abzumelden oder weil sie ihm zufällig gerade eine Mail geschrieben hatten.
Ja, genau so ist es.
Das stelle ich mir ja auch echt krass vor. Du schreibst eine Mail, hallo, wo bleiben meine Fotos? Und dann schreibt derjenige zurück, er sei gerade dabei, sich das Leben zu nehmen. Also, boah, ich wäre da, glaube ich, echt erstarrt vor Schreck und würde alles tun, um denjenigen davon abzuhalten.
Ja, das haben die Frauen ja eben auch versucht. Die haben ihm geschrieben, dass es nicht wert wäre, das eigene Leben wegzuwerfen. Haben ihm gesagt, wir glauben dir, dass es nur ein Unfall war mit der Frau. Die Polizei wird dir auch glauben. Und dann haben sie das einzig Richtige gemacht eben in dieser Situation. Sie haben die Polizei verständigt, die im Gegensatz zu den Frauen das Handy orten konnte und damit auch herausgefunden hat, wo er sich denn tatsächlich aufhält.
Du hattest ja erwähnt, dass die dritte Frau ein Model gewesen ist, das Christian R. fotografiert hatte.
Ja, er hat neben seinem eigentlichen Job hobbymäßig Models aus der Gothic-Szene fotografiert. So ist er übrigens auch mit dem späteren Opfer Vera in Kontakt gekommen. Sie hat nämlich auch gemodelt und hat ihn angeschrieben, weil sie seine Fotos auf der entsprechenden Gothic-Plattform so schön gefunden hat. Sie war übrigens erst 20, also 18 Jahre jünger als er.
Lass uns mal weiterhören, welche Situation die Polizisten vorgefunden haben, als sie die Ferienwohnung dann betreten haben, die Christian R. gemietet hatte. Also die Wohnung, in der er das Liebeswochenende mit Vera verbringen wollte.
Der Tatort. Als die beiden Polizisten die Wohnung betreten, wirkt alles sauber und penibel aufgeräumt. Die Küche ist so blank poliert, als sei sie nie benutzt worden. Auf der Spüle steht noch eine gereinigte Bratpfanne. In einem Korb stehen ordentlich aufgereiht leere Pfandflaschen. Das Einzige, was im Wohnzimmer rumliegt, sind 5 Briefe auf dem Wohnzimmertisch, die an unterschiedliche Empfänger adressiert sind. Ein weiterer Brief mit der Aufschrift an die Polizei liegt auf der Kommode des Schlafzimmers, daneben der Personalausweis von Christian R. In den Briefen steht mit einigen kleinen Abweichungen immer derselbe Inhalt, dass er, Christian R., in Vera verliebt gewesen sei und mit ihr eine Art Rollenspiel habe spielen wollen, dass das Rollenspiel außer Kontrolle geraten sei, dass er das nicht gewollt habe, es ein Unfall gewesen sei. Er sehe aber keinen anderen Ausweg, als sich jetzt umzubringen. Er entschuldigt sich bei seinen Eltern, teilt ihnen mit, wo er begraben werden möchte, bittet einen Freund, seine Social-Media-Accounts zu löschen. Und im Brief an die Polizei fügt er noch hinzu, dass er mit Vera auch nach ihrem Tod nochmal Geschlechtsverkehr gehabt habe. Das sei alles gewesen, was er ihr noch habe geben können.
Also, dass man... Wenn ein geliebter Mensch ums Leben kommt, den umarmt, sich an ihm festklammert, ihn nicht mehr loslassen will, das kann ich ja alles nachvollziehen. Dass man nochmal Sex mit ihm hat, weil man sagt, das sei alles, was man demjenigen noch habe geben können, das erscheint mir doch echt merkwürdig. Oder wie siehst du das?
Ja, das deutet ja schon darauf hin, dass es sich dabei mehr um seine eigene Lustbefriedigung seiner Fantasien gehandelt haben wird, als um Trauer, einen geliebten Menschen verloren zu haben.
Wenn man das jetzt aber trotzdem mal etwas gutwilliger und weniger skeptisch sieht wie du, dann könnte man ja auch sagen, okay, ich kann dieses Verhalten nicht ganz nachvollziehen, aber er hat es eben so gesehen. Und wenn man Christian R. glaubt, dass es ein Unfall war, ist das alles in allem natürlich trotzdem eine große menschliche Tragödie, die passiert ist. Vera ist tot, eine junge Frau, die ihr Leben noch vor sich gehabt hätte. Und sein eigenes Leben ist ja letztlich ebenfalls ruiniert. Also von daher voll auferständlich, dass er schreibt, er möchte nicht mehr leben. Jetzt bist du ja auch immer wieder als Kriminalpsychologe bei Einsätzen dabei, wo Leute sich suizidieren wollen. Du hast ja in Folge 1 unseres Podcasts erzählt, Aufgabe der Polizei ist nicht nur Fremdgefährdung, sondern auch Eigengefährdung. Deshalb werdet ihr auch in solchen Situationen gerufen und versucht mit den Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, zu sprechen und sie eben davon abzuhalten. Hier im Falle von Christian R. Er hat 5 Abschiedsbriefe geschrieben plus einen Brief an die Polizei. Er schreibt 3 Mails an unterschiedliche Leute, in denen er seinen Suizid ankündigt. Und er nimmt angeblich 3 Versuche, 3 Selbstmordversuche, die alle scheitern. Was sagt dir das?
Ja, ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Was würdest du denn daraus schließen?
Also ich würde denken, dass da jemand auf jeden Fall unter einem sehr hohen Rechtfertigungsdruck steht, weil er ja immer wieder allen gegenüber sagt, es war ein Unfall. Ja, und vielleicht auch, dass er gar nicht ernsthaft Suizid begehen will, sondern gerade wenn ich an die Mails denke, die er mit den 3 Frauen ausgetauscht hat, er will, dass die ihn davon abhalten.
Oder dass das Ganze sogar inszeniert war, eben um vor Gericht möglichst gut wegzukommen. Aber was genau die Absicht war, wissen wir ja nicht. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Abschiedsbriefe und die Verzweiflung auch eine gute Untermauerung seiner Geschichte sind, sei es nun inszeniert oder echt.
Mich wundert ja auch, dass das, was er da in diesen Abschiedsbriefen schreibt, zum Teil so konkret ist. Wenn du dir vorstellst, da ist gerade ein Mensch ums Leben gekommen. Du stehst unter Schock. Und dann legst du Details fest, wo du beerdigt werden willst oder dass deine Social-Media-Accounts gelöscht werden. Also wenn du wirklich so neben dir stehst, wie ich denke, wenn dir so eine Situation völlig entglitten ist, was ganz Schreckliches passiert ist, was du nicht wolltest, kommen dir da solche Gedanken?
Ist durchaus möglich. Kommt auch häufiger vor, dass der Mensch, der jetzt beabsichtigt, sich umzubringen, vorher genau plant, wann und wo und wie er sich umbringt, dafür noch seine persönlichen Dinge sehr genau regelt und auch zum Beispiel, dass man nochmal festlegt, wo man gern beerdigt werden würde und auch in dem Brief dann Angehörige bittet, vielleicht noch ausstehende Erledigungen durchzuführen nach dem Tod.
Ja, aber wäre das auch so, wenn sich um keinen länger geplanten Suizid handelt, sondern wenn jemand wirklich unter Schock steht nach so einem Erlebnis?
Naja, nach dem ersten Schock, falls er überhaupt eintritt, das ist nicht bei jedem der Fall, kommt früher oder später auch eine Abkühlungsphase, wo sich Gedanken neu sortieren können und dann kann man durchaus solche rationalen Überlegungen treffen.
Okay, aber nur, weil er vielleicht von vornherein nicht ernsthaft vorgehabt hat, Suizid zu begehen, kann ja seine Verzweiflung trotzdem echt sein und die Geschichte, die er der Polizei erzählt hat, wahr. Letztlich geht's ja bei der ganzen Sache um die Frage, hat Christian R. die Wahrheit gesagt, also war es ein tragischer Unfall oder hat er gelogen und es war Mord? Und es war ja außer ihm keiner dabei, es gibt nur eine einzige Zeugin und die ist tot.
Und genau darum geht's hier. Deshalb lass uns nochmal an den Tatort zurückkehren und schauen, wie die Polizisten Vera aufgefunden haben.
Veras Leiche liegt im Bett im Schlafzimmer. Sie ist zugedeckt mit 2 Decken, die ihr bis zum Kinn reichen. Sie selbst ist nackt, liegt ausgestreckt auf dem Rücken, das rechte Bein über das linke geschlagen. Deutlich erkennbar die Würgemale an ihrem Hals. An den Innenseiten der Oberarme, an Brust, Fuß und Oberschenkel sind zahlreiche Blutergüsse zu sehen. Bei der späteren Untersuchung der Leiche stellen die Gerichtsmediziner dann noch eine Nahtsprengung im Schädel von Vera mit einer kräftigen Unterblutung fest. In ihrer Mundhöhle lassen sich PSA-Spuren nachweisen, also Spuren eines prostataspezifischen Antigens, das sich in Sperma befindet. In der Vagina der Toten sind hingegen keine solchen Spuren nachweisbar. Hier fallen aber 2 massive Verletzungen auf, nicht durch normalen Geschlechtsverkehr erklärbar.
Übrigens noch zur Ergänzung, die Polizei hat mit Christian R. später noch eine Tatortrekonstruktion gemacht, die auf Video aufgezeichnet wurde. Das heißt, man bittet denjenigen nochmal genau nachzustellen, was er in der Situation gemacht hat. Und da hat er Folgendes vorgeführt, dass er die tote Vera mithilfe eines mit beiden Armen um ihren Oberkörper ausgeführten Rettungsgriff vom Bett gezogen und anschließend eine Reanimation inklusive einer Herzmassage durchgeführt hat. Als er gemerkt habe, dass sie wirklich tot sei, habe er sie versucht, zurück aufs Bett zu legen. Dabei sei er mit ihr im Arm gegen das Bett gestolpert und sie hätte sich dabei angestoßen, bis ihm schließlich gelungen sei, sie wieder aufs Bett zu legen.
Hat er sich eigentlich auch dazu geäußert, weshalb er keinen Notarzt gerufen hat?
Ja, dazu hat er gesagt, er sei viel zu geschockt gewesen, um daran zu denken. Was man natürlich auch erstmal in Frage stellen kann, weil er ja eigentlich aus der vermeintlichen Hilflosigkeit heraus spätestens nach einigen Minuten auf die Idee hätte kommen können, Hilfe zu holen. Was wir höchstwahrscheinlich auch alle tun würden, wenn wir nicht mehr weiter wissen.
Klar, logisch. Hatte er eine Erklärung dafür, wieso er weitergemacht hat und mit ihr Sex hatte, obwohl sie nach dem angeblich erotisierenden Würgen schon völlig leblos dalag?
Ja, hat er gesagt. Er meinte, er hat gedacht, dass das noch Teil des Spiels gewesen sei und dass sie sich erst wehrt eben und strampelt und sich dann reglos ergibt. Also wäre es für uns jetzt interessant, nochmal zu überprüfen, was denn so an seinen Aussagen dran ist und welche Verhaltensweisen dazu passen und welche eben eher nicht. Also wie hat er sich zum Beispiel nach der Tat verhalten? Fangen wir mal damit an, wie die Wohnung aussah, als die Polizei an den Tatort gekommen ist. Was meinst du? Welche Erkenntnisse können wir daraus ableiten?
Puh, also die Wohnung war sehr sauber, wurde ja gesagt. Eine ausgespülte Bratpfanne lag in der Spüle oder neben der Spüle. Entweder war die Wohnung so sauber geblieben oder der Täter hat nochmal geputzt und abgespült, um Spuren zu verwischen oder zu vernichten.
Ja, und mit der Hypothese des Spurenverwischens könntest du möglicherweise recht haben. Er hatte ja schon der Polizei gegenüber gesagt, dass er dem Opfer mit der Bratpfanne als Teil des erotischen Programms einen leichten Schlag gegen den Kopf versetzt hat, weil sie sich eben das gewünscht hat, einen Schlag mit der Bratpfanne auf den Kopf zu bekommen. Mhm. Aber auch am Griff der Bratpfanne wurde, obwohl er sie gereinigt hat, später noch in der Kriminaltechnik ein zelluläres Gemisch von männlicher und weiblicher Spur gefunden. Also beide hatten irgendwie noch Anhaftungen an der Bratpfanne hinterlassen.
Hä, das kapiere ich jetzt überhaupt nicht, was uns das sagen soll, dass beide den Stiel der Bratpfanne angefasst haben, oder was meinst du damit?
Ja, dass er sie im Zweifel auch noch mit dem Stiel der Bratpfanne postmortem sexuell missbraucht hat. Das würde dann auch die beiden Verletzungen in der Vagina erklären, die man bei ihr gefunden hat. Zudem, aber das haben wir bisher nicht erwähnt, hat er das Auto des Opfers, das vorher vor dem Ferienhaus geparkt hat, weggefahren. Vera wollte sich nämlich eventuell am Sonntagnachmittag mit einem anderen Model treffen und er hat ihr Auto dann umgeparkt, damit dieses Model nicht darauf aufmerksam wird, dass Vera noch in der Ferienwohnung ist. Auch das ist ein Hinweis, dass er auch nach der Tat noch bemüht war, Spuren zu verwischen, was ja eigentlich mit dem Selbstmordverhaben und dem Abschiedsbriefen in Widerspruch steht. Wenn er sich wirklich hätte umbringen wollen, hätte es ihm eigentlich auch egal sein können, wann die tote Vera gefunden wird. Aber lass uns mal weitermachen mit der Frage, welche rechtsmedizinischen Befunde für und welche gegen die Aussage des Täters sprechen.
Also es wurde ja gesagt, dass Vera viele Blutergüsse hatte. Also es hieß ja auf der Innenseite der Oberarme, an Brust, Fuß und Oberschenkeln. Aber da hat er ja gesagt, dass er versucht habe, sie wiederzubeleben und dass er mit ihr an einem Bettpfosten angestoßen sei, als er sie wieder ins Bett habe heben wollen. Also von daher können die Blutergüsse da natürlich schon davon stammen.
Ja, nur sind die eben an den falschen Stellen. Vor allem Blutergüsse an der Innenseite der Oberarme können eben nicht durch den Rettungsgriff entstanden sein, den er bei der Tatrekonstruktion gezeigt hat. Und die anderen Blutergüsse auch nicht durch Anstoßen am Bettpfosten, wenn du jemand wieder reinhebst. Sie passen aber bei Tod infolge von Würgen. Wenn das Opfer bereits bewusstlos ist und weiter gewürgt wird, geht es oft mit einem Krampfstadium einher. Und dann kommt es oft zu Anschlagverletzungen am Bett oder der sonstigen Umgebung. Und die sind dann genau an den Stellen, an denen sie bei Vera zu sehen waren. Aber lass uns mal weitermachen. Wie glaubwürdig ist seine Aussage, dass er einen Reanimationsversuch inklusive einer Herzdruckmassage bei ihr vorgenommen hat?
Naja, also wer einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, weiß, dass so eine Herzdruckmassage ganz schön viel Kraft erfordert. Manchmal kommt es dabei ja sogar zu Rippenbrüchen. Also irgendwelche Spuren müsste man da wahrscheinlich schon hinterlassen und auch sehen können, ne?
Absolut. Und die Leiche wies keine Hämatome oder innere Unterblutungen im Brustbereich auf, wie sie eben bei einer Wiederbelebung typisch sind. Also auch die hat offensichtlich so nicht stattgefunden. Später hat er dann behauptet, er hätte gar keine Herzmassage gemacht, wie er sie bei der Tatrekonstruktion gezeigt hatte, sondern nur eine Mund-zu-Mund-Beatmung und sanft den Brustkorb gedrückt hat. Aber solche Widersprüche machen jemand natürlich nicht glaubwürdiger. Kommen wir zum Schlag mit der Bratpfanne. Wir erinnern uns. Das war Teil des erotischen Spiels, das sich Vera angeblich gewünscht hatte. Und er hat ausgesagt, er habe ihr nur leicht mit der Bratpfanne auf den Kopf geschlagen. Finden wir zu dieser Aussage Indizien oder Befunde, die dafür oder dagegen sprechen?
Also, es war die Rede von einer Nahtsprengung im Schädel mit kräftigen Unterblutungen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, was eine Nahtsprengung im Schädel ist.
Ein Schädel besteht ja nicht nur aus einem einzigen Stück, sondern aus mehreren sozusagen harten Schädelplatten, die durch sogenannte Schädelnähte miteinander verbunden sind. Bei starker Gewalteinwirkung auf den Kopf, also was wie mit der Bratpfanne auf den Kopf schlagen, können diese Verbindungsstellen zwischen den Schädelknochen eben aufreißen. Und genau das ist hier passiert. Obwohl sie noch so jung und ihr Schädel deshalb noch leicht formbar war, und das spricht eben dagegen, dass es nur ein leichter, spielerischer Schlag auf den Kopf war. Man muss schon davon ausgehen, dass es ein Schlag war, der zumindest eine Bewusstseinseintrübung oder eine Bewusstlosigkeit verursacht hat. Und dann haben wir ja noch die Aussage, dass Christian Vera nur 30 Sekunden lang gewirkt hat und sie dann tot war. Für wie glaubwürdig hältst du die denn?
Naja, nachdem du schon so fragst, ist es wahrscheinlich nicht sonderlich glaubwürdig, aber kann man nicht nach 30 Sekunden Würgen tot sein?
Nee, normalerweise sind es mindestens 2 Minuten bis zum Todeseintritt, wenn nicht länger. Also es gibt da keine feste Zeit, die kann variieren, aber 30 Sekunden reichen da nicht aus. Theoretisch kann es zwar sowas wie einen Reflextod geben, der auch schneller erfolgen kann. Das ist ein Tod, der durch eine extreme Nervenreaktion hervorgerufen wird, bei der Herz und Atmung schlagartig aussetzen. So etwas kann zum Beispiel durch einen Sprung ins kalte Wasser ausgelöst werden oder auch durch einen starken Druck auf den Hals. Aber das ist in unserem Fall jetzt extrem unwahrscheinlich, da Vera noch sehr jung und auch sehr gesund war. Was ist mit der Aussage, dass er nach dem Tod nochmal mit ihr geschlafen hat? Ich zitiere ihn nochmal, das war das Letzte, was ich ihr noch geben konnte.
Wieso soll er das behaupten, wenn er es nicht gemacht hat? Ich meine, wer behauptet einfach so, er habe Sex mit einer Leiche gehabt?
Ja, aber in der Tatortbeschreibung hieß es wurden keine PSA-Spuren in der Vagina gefunden. PSA ist ein prostataspezifisches Antigen, ein Eiweiß, das in einer sehr hohen Konzentration im Sperma vorkommt. Wenn man das findet, weiß man, dass es da Samenflüssigkeit gegeben hat. Oder eben, wie in unserem Fall, nicht. Der Vorteil von einem PSA-Test ist, Spermien sind Zellen und können relativ schnell zerfallen, während so ein PSA ein Protein ist aus der Samenflüssigkeit und viel stabiler ist, damit länger nachweisbar ist und auch nach längerer Liegezeit einer Leiche eben noch aufzufinden ist.
Und in der Tatortbeschreibung wurde ja gesagt, dass an anderer Stelle durchaus PSA-Spuren gefunden wurden, nämlich in der Mundhöhle des Opfers.
Ja, genau. Was dafür spricht, dass er eben keinen Vaginalsex mit ihr hatte, sondern Oralsex.
Aber nochmal, welchen Grund gibt es bei sowas zu lügen?
Meiner Einschätzung nach, weil das eher seinem Selbstbild und vor allem dem Bild, das er von sich nach außen transportieren wollte, entsprochen hat. Er wollte eben lieber der zurückgelassene Liebhaber sein, der sich nach dem Tod nochmal mit ihr vereinigt und ihr nochmal Liebe schenkt, als derjenige, dem es nur um seine eigene Befriedigung geht. Und erst recht nicht als derjenige, der nach dem Tod seiner Geliebten mit einem Gegenstand in sie eindringt und ihr auch noch Verletzungen zufügt.
Fazit wäre also, Christian R. hat nicht die Wahrheit gesagt, sondern wäre ermordet und die Leiche dann noch geschändet bzw. sexuell missbraucht.
Leider ja. Lass uns noch mal ganz kurz die Geschichte der beiden und des Tattags rekonstruieren. Aus dem, was die Polizei, der psychiatrische Gutachter und die Rechtsmedizin zusammengetragen haben. Christian Ehr und Vera haben sich samstags an dem Ort getroffen, an dem Vera ein Shooting hatte. Sie hatten diesen Tag schon lange entgegengefiebert, über 800 Mails vorher ausgetauscht. Aus der Art, wie diese Mails geschrieben sind, geht schon hervor. Sie war deutlich jünger als er. In der Art, wie sie schreibt, wirkt sie auch noch sehr naiv. Er war klar derjenige, der ihr gesagt hat, ich weiß Bescheid und ich zeig dir alles. Es war ihr erstes persönliches Zusammentreffen. Die beiden haben auf ihre Umgebung sehr verliebt gewirkt. Sie haben sich dann in der Nacht vor dem besagten Tattag auch gegenseitig befriedigt, wollten sich aber den echten Sex für den nächsten Tag aufsparen, um ihre sexuelle Spannung zu steigern. Das hat Christian Näher ausgesagt und das erschien dem Gericht auch sehr glaubwürdig. Dann aber ist laut Gerichtsgutachter etwas geschehen, was Christian Näher so nicht zugibt. Der Gerichtsgutachter geht davon aus, dass Christian Näher morgens wach geworden ist, die schlafende und damit wehrlose Vera neben sich gesehen hat und es dann eben zu einem Switch gekommen ist. So eine Art Umschwung im Verhalten und einen kompletten Impulskontrollverlust. Ausgelöst von einem hohen sexuellen Erregungsniveau. Wir erinnern uns, die beiden hatten extra am Vorabend keinen richtigen Sex miteinander, um eben das gegenseitige Verlangen zu steigern. Und dazu kam am Morgen ohnehin der deutlich erhöhte Testosteronspiegel. Also kurzum, es kam bei Christian Näher zum Dammbruch einer Fantasie, die er über viele Jahre in sich getragen hat, nämlich eine Frau zu erwürgen und sich dann sexuell an ihr zu vergehen.
Dass er dieses Verlangen schon viele Jahre in sich getragen hat, was gibt's da für Indizien dafür?
Unter anderem die Videos und Fotos und auch die von Christian Näher zum Teil selbst verfassten Geschichten, die genau diese sadistischen Tötungsfantasien schon beschreiben. Die Polizei hat sie gefunden, als sie die Wohnung von Christian Näher in Rheinland-Pfalz durchsucht hat. Er hat schon ab 1998 angefangen, Bilder mit sexuell motivierten Darstellungen von gefesselten, wehrlosen, aber auch zum Teil toten Frauen vorwiegend zu vermissten und Tötungsdelikten, aber auch von Leichen nach Naturkatastrophen und Verkehrsunfällen zu sammeln.
Boah, das finde ich jetzt wirklich extrem gruselig. Das heißt, in der Zeit, als ich ihn kannte, mit ihm an der Kaffeemaschine zusammengestanden und ein Schwätzchen auf dem Flur gehalten habe, hat er schon Bilder von toten Frauen gesammelt.
Leider ja, das hat er. Und das zeigt mal wieder, man kann niemanden in den Kopf schauen, auch wenn manche fragwürdige Experten das gerne behaupten.
Glaubst du eigentlich, du würdest sowas im Alltag merken? Also als jemand, der darin geschult ist, Tätern auf die Spur zu kommen? Ja, weil ein Kollege von dir so ein Doppelleben führen und so eine Störung entwickeln würde?
Ja, ist eine gute Frage. Ne? Hochmut kommt immer vor dem Fall. Also bisher, muss ich sagen, hatten meine Kollegen und Freunde nie so einen Eindruck gemacht, als wäre da irgendwie
sowas. Ja, meine
sowas.
Auch nicht.
Ja, so eine Einschätzung kannst du ja auch nur treffen, wenn du einen möglichen Anfangsverdacht hast. Aber lass uns mal lieber schauen, wie sich diese sadistisch-sexuelle Paraphilie, wie sie bei Christian Näher offensichtlich vorliegt, entwickelt hat.
Also Paraphilie bedeutet ein von der Norm abweichendes sexuelles Verhalten.
Ja, genauer genommen bedeutet es sexuelle Präferenzstörung. Die wird nämlich dann zum Problem, wenn die Person selbst stark darunter leidet und oder andere Menschen dadurch geschädigt werden.
Der Täter. Christian R. ist ein Einserschüler und macht sein Abi mit Bravour. Auch ansonsten verläuft seine Kindheit absolut problemlos. Er wächst als Einzelkind auf in einer typischen Mittelstandsfamilie. Gewalterfahrungen in der Kindheit macht er keine und hat auch keine Probleme, gleichaltrige Freunde zu finden. Seine Eltern sind nicht sonderlich religiös, deshalb erstaunt es manche aus seiner Umgebung, dass er plötzlich mit 15 anfängt, sich für Religion zu interessieren und sich konfirmieren lässt. Auch in seiner Studienzeit bleibt Religion für ihn ein unverzichtbarer Bestandteil seines Lebens. Er engagiert sich ehrenamtlich in Glaubenskursen in einer evangelischen Gemeinde und absolviert sein Studium mit Bestnoten. Als Hobby entdeckt er außerdem die Fotografie für sich. Erst Natur- und Architekturfotografie, später fotografiert er vor allem Friedhöfe und später dort auch Gothic-Models. Parallel dazu engagiert er sich für den Erhalt des Friedhofs in seinem Wohnort. Mit 18 hat Christian R. seine erste feste Beziehung. 3 Jahre ist er mit seiner ersten Freundin zusammen. Eine romantische Liebe ohne jegliche sadomasochistische Neigungen, die sich irgendwann im Sande verläuft. Dann lernt er eine andere Frau kennen. Auch mit ihr hat er eine harmonische Beziehung. Seine Vorliebe für Stiefel und Beine, die er damals schon hat, kann er in dieser Beziehung ausleben. Seiner Partnerin macht das Spaß. Sadomaso-Praktiken spielen jedoch keine Rolle. Die Beziehung fängt an zu kriseln, als sie ein Kind möchte und er nicht dazu bereit ist. Im Internet lernt er dann eine Frau kennen, die am Borderline-Syndrom leidet, sich selbst verletzt und suizidgefährdet ist. Hier setzt er zum ersten Mal etwas um, was bislang nur in seiner Fantasie existiert hat. Er würgt sie beim Sex mit einem Lederhalsband. Das wird für ihn zum einschneidenden Erlebnis. Er schreibt darüber, dass die Begegnung mit ihr sein Leben in seiner bisherigen Form verändert hat.
auch wenn ihm die Beziehung aufgrund der psychischen Probleme dieser Frau zu anstrengend ist und er sie nicht fortführt. 2005 wirkt er auf Außenstehende plötzlich stark verändert. Er wendet sich verstärkt der Gothic-Szene zu, kleidet sich nur noch schwarz, redet nur noch wenig, macht insgesamt einen unglücklichen Eindruck. Er geht zu einem Psychologen, macht eine Verhaltenstherapie. Als er eine neue Partnerin findet, wirkt er dann plötzlich wieder deutlich stabiler. Mit ihr kann er seine Vorliebe für Beine uneingeschränkt ausleben. Sie teilt mit ihm außerdem seine BDSM-Leidenschaft und lässt es zu, dass er sie würgt, um seine und ihre sexuelle Erregung zu steigern. Sobald sie ihm ein Stoppsignal gibt, beendet er das aber sofort und macht nichts, was sie nicht will. In der Beziehung fängt es an zu kriseln, weil sie sehr beschäftigt ist und er sich nicht genügend beachtet fühlt. Als sie sich 2007 schließlich trennt, droht er ihr per SMS, sich etwas anzutun, legt ihr einen 30-seitigen Abschiedsbrief vor die Tür und schreibt ihr in der Folgezeit bis zu 70 SMS pro Tag. Danach ist er in keiner festen Beziehung mehr. Er geht mit seiner machtorientierten Sexualität zunehmend offensiver um, bekennt sich in der Öffentlichkeit zu seiner dominanten Neigung und sucht auf Internetplattformen Frauen, die seine Vorliebe fürs Würgen teilen. Außerdem fotografiert er weiterhin Gothic-Models und lernt dann auf einer Model-Plattform im Frühjahr 2008 die erst 20-jährige Vera kennen. Sie tauschen lange Mails aus, schreiben zusammen eine erotische Kurzgeschichte. Im Sommer kommt es dann zum ersten Treffen.
Wenn man sich das jetzt anschaut, am Anfang hat Christian R. ja noch normale Beziehungen geführt. Dann kam irgendwann sein Schuhfetisch und SM-Elemente mit rein. Er lebt das aber in völligem Einverständnis mit seinen jeweiligen Partnerinnen, was ja absolut okay ist, reagiert auch auf ihre Stoppsignale. Und dann passieren in meinen Augen zwei entscheidende Sachen. Er würgt die Frau, die an Borderline leidet, und erlebt zum ersten Mal, dass eine sexuelle Fantasie, die er bislang hatte, auch Realität wird. Und dann verlässt ihn 2007 seine langjährige Partnerin, mit der er eine erfüllte Sexualität hatte, und damit verliert er den Halt. Dass du drohst, dir was anzutun, wenn er anderen Schluss macht, einen 30-seitigen Abschiedsbrief schreibst oder über einen längeren Zeitraum dem anderen bis zu 70 SMS pro Tag schickst. Also das habe ich zumindest noch nie erlebt am Ende einer Beziehung. Das scheint mir schon außergewöhnlich, oder?
Ja, in meinem Berufsalltag bekommen wir viele Stalking-Fälle auf den Schreibtisch, oft auch in Kombination mit Drohungen, wo dann auch viele SMS geschrieben werden, WhatsApp geschrieben werden, Abschiedsbriefe abgeschickt werden. Aber das ist jetzt natürlich keine repräsentative Stichprobe, weil wir uns ja mit den besonders harten Fällen beschäftigen. Dass das Ende einer Beziehung aber problematisch sein kann und auch mal viel geschrieben wird, gedroht und auch mal Vorwürfe bestehen, das ist jetzt aber nichts Außergewöhnliches.
Okay, ich finde das trotzdem in dem Ausmaß mit 70 SMS pro Tag und das über mehrere Wochen schon extrem. Also irgendwie schien ihm die Beziehung noch Halt gegeben zu haben und den hat er dann verloren. Ich frage mich schon auch, wie das mit seiner Religiosität ist, die er ebenfalls in der Pubertät entwickelt hat. Ich will jetzt ganz bestimmt niemanden seinen Glauben absprechen, aber könnte es denn sein, dass diese Religiosität für ihn auch so eine Art Schutzwall war vor den eigenen Fantasien, die er entwickelt hat, die ihm vielleicht selbst auch zumindest am Anfang unheimlich waren? Also im Sinne von, das gab ihm Halt und hat, genau wie die Beziehung, die er hatte, lange Zeit verhindern können, dass er die Fantasien umgesetzt hat.
Das mag vielleicht eine Hypothese von dir sein. Da würde ich jetzt aber nicht spekulieren wollen. Fakt ist ja, er hat diese Fantasien schon lange vor der Tat gehabt und sie sind immer extremer geworden. Ich hatte ja schon gesagt, er hatte 1996 mit dem Sammeln von Fotos von toten Frauen begonnen. Ab 2001 kamen Videos hinzu. Als die Polizei seine Wohnung durchsucht hat, hat sie über 2000 Videos gefunden, sogenannte Snuff-Videos, die alle ähnlich grausam waren. Von Frauen, die erwürgt werden und Männer, die dann entweder während die Frau stirbt oder kurz danach mit ihr Sex haben.
Und das, obwohl er damals ja in einer ganz normalen langjährigen Beziehung gelebt hat. Also ein Doppelleben quasi, zumindest was die Fantasie und die gelebte Realität betrifft.
Wie es übrigens viele Sexualstraftäter haben. Und nicht nur in der Fantasie. Denken wir mal an den Fall Pellicot in Frankreich, wo der Ehemann seine Frau über viele Jahre hinweg betäubt, vergewaltigt und an andere Männer verkauft hat, während diese betäubt, sprich bewusstlos war. Nach außen war er der fürsorgliche Ehemann und seine Frau konnte es ja kaum glauben, als die Polizei dann die Beweise vorgelegt hat, dass er sie immer wieder vergewaltigt hatte.
Ja, das stimmt. Auch wenn ich es schwer nachvollziehbar finde, wie jemand auf Dauer so ein Doppelleben führen kann. Also unvorstellbar, wie es jetzt bei unserem Täter gewesen wäre, wenn seine langjährige Partnerin per Zufall auf seinem Rechner diese Videos gesehen hätte.
Unser Täter hat ja auch parallel zu diesen Snuff-Filmen oder Snuff-Videos eigene sadistische, pornografische Geschichten geschrieben und andere gesammelt. Auch die liefen immer auf dasselbe hinaus, dass eine Frau mit Todessehnsucht einen Mann darum bittet, sie zu quälen und zu erwürgen. Was beiden nach seiner Auffassung einen unglaublichen Orgasmus beschert und der Frau natürlich den Tod.
Also wir haben beide zur Vorbereitung für diesen Podcast in diese Geschichten reingeschaut. Ich selbst habe aufgehört, nach der ersten Geschichte weiterzulesen, einfach weil das so grausam war, dass ich das nicht mehr lesen konnte und auch nicht mehr lesen wollte. Du bist da ja etwas härter im Nehmen, du hast weitergelesen. Was hast du, ohne jetzt bitte zu sehr ins Detail zu gehen, aus dem, was du noch gelesen hast, darüber erfahren, wie Christian R. tickt?
Das ist ganz interessant zu sehen, weil du hast ja die erste Geschichte gelesen, es kommen ja noch viele weitere Geschichten und in diesen Geschichten sieht man auch immer mehr eine Steigerung seiner Fantasie.
Ja, mir hat die erste eben gereicht. Ja. Das war schon genug Fantasie.
Ja, das geht sogar so weit, dass er in seinen sadistischen Geschichten sowohl einen detaillierten Ablaufplan seiner Tötungsfantasien beschreibt, als auch die Folter methodisch, akribisch in jedem Detail ausführt. Maßgeblich ist es für ihn wichtig, dass er die ganze Zeit die absolute Kontrolle hat und die Frau ab einer gewissen Stelle für ihn, und das ist wirklich das Entscheidende, keinen Einfluss mehr auf das Geschehen haben darf oder kann.
Das Gericht hat ihm ja dann auch eine schwere seelische Abartigkeit bescheinigt, denn letztlich geht es ja über normalen, in Anführungsstrichen normalen Sadismus, also dass jemand Genuss daran findet, andere zu quälen, noch deutlich hinaus, meiner Einschätzung nach. Es geht ja um die ultimative Kontrolle, die schließlich darin mündet, jemanden zu töten und dann noch als höchsten Grad der Entwürdigung mit der Leiche Sex zu haben.
Genau. Ziel ist die totale Beherrschung des Sexualpartners und dessen ohnmächtiges Ausgeliefertsein, wobei die Sexualität des Sadisten häufig mit diesen Allmachtsgefühlen verbunden ist. Für den Sadisten sind dementsprechend die attraktivsten Partner diejenigen, die am hilflosesten und am ausgeliefertsten sind, nämlich die, die tot sind.
Gibt es denn irgendeine Erklärung, wie sich so eine Störung, also eine solche sadistische Paraphilie entwickeln kann?
Klar, ich weiß, es ist wünschenswert und es wäre auch beruhigend, wenn man sagen könnte, die Ursache steht fest, weil es einem dann eben die Sicherheit gibt und auch Vermeidungsstrategien ermöglicht. Aber da der Mensch ein multideterminiertes Wesen ist und auch hier wieder die Interaktion von Anlage und Umwelt eine Rolle spielt, so gibt es zum Beispiel eine Theorie, die das Lernen mit der sexuellen Erregung verknüpft. Während der sexuellen Entwicklung, oft in der Pubertät, können eben sich sexuelle Erregung mit bestimmten Reizen verbinden. Wenn dabei zufällig oder wiederholt Gewalt, Dominanz oder Demütigungssituationen vorkommen, kann sich da eben eine Verbindung bilden. Beispiele können eben sein, eine sexuelle Erregung und eine zusätzliche Gewaltfantasie, auch wenn man früh pornografische Inhalte mit Gewalt konsumiert oder eben Macht- und Kontrollfantasien während der sexuellen Erregung. Und dabei lässt sich dann unter anderem feststellen, dass es so bei der Entwicklung von Sadismus so erste Dominanz- und Gewaltfantasien eben gibt. Die werden dann auch durch häufiges Wiederholen in Gedanken oder bei der Masturbation verstärkt. Die Fantasien werden zudem immer intensiver und extremer und werden danach, und das ist das Entscheidende, der zentrale Bestandteil der sexuellen Erregung. Also sie sind quasi notwendig für die sexuelle Erregung.
Und weiß man, ob da bestimmte Persönlichkeitseigenschaften dazukommen müssen, damit sich so eine sadistische Paraphilie entwickeln kann?
Ja, auf jeden Fall ist es nicht eine einzige Eigenschaft. Aber klar, wenn ich jetzt ein geringes Maß an Empathie habe, eine dissoziale Persönlichkeit, vielleicht sogar eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, kann es solche Entwicklungen natürlich begünstigen.
Was ja dann beim Prozess aufgefallen ist. Ich habe mir für unsere Podcast-Folge nochmal die Prozessberichterstattung angeschaut. Im Gegensatz zu anderen Tätern, die beim Prozess ja gerne schweigen, hat Christian R. über 4 Stunden geredet. Er hat eine über 100-seitige Stellungnahme verfasst, hat sehr pathetisch über Tod und Sex, über Friedhöfe und Fesselspiele gesprochen. Und er hat sich zwar bei den Eltern von Vera entschuldigt und hat gesagt, er bedauere, was da passiert sei, aber er hat auch gemeint, dass nur er sie wirklich verstanden habe, die Eltern nicht. Bis hin zu der Behauptung, dass eigentlich Vera genauso auf der Anklagebank sitzen müsste wie er selbst.
Genau, das ist auch das, was immer wieder in seinen Ausführungen durchscheint. Neben der Behauptung, es sei alles ein Unfall gewesen, hatte er die Idee, dass Vera eigentlich von ihm getötet werden wollte. Und er hat dieses Spiel nicht durchschaut, hat ihr vertraut, dass sie ihm ein Zeichen gibt, wenn es ihr zu viel wird. Und das hat sie eben nicht gemacht.
Ja, also er ist letztlich das Opfer, in seiner Selbstwahrnehmung zumindest.
Ja, oder viel wahrscheinlicher, er inszeniert es einfach. Du kannst dir ja gut vorstellen, dass ein sadistisch manipulativer Täter wie Christian eben die Opferrolle möglicherweise auch nur aus einem bestimmten Grund spielt. Gerade wenn es um seine Freiheit geht.
Ja, aber mit einer realistischen Selbsteinschätzung ist bei ihm auf jeden Fall auch nicht weit her. Jegliches gewalttätige Verhalten ist mir fremd. Das ist auch eine Aussage von ihm aus dem Prozess. Er wurde dann wegen Mordes sowie Störung der Totenruhe zu 10 Jahren Haft verurteilt. Dabei wurde berücksichtigt, dass seine Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war zum Tatzeitpunkt, weil er eben quasi von seiner Begierde überwältigt war.
So zumindest hat es der Gutachter beschrieben und das Gericht ist dem gefolgt. Also die mangelnde Steuerungsfähigkeit erhöht in diesem Fall aber auch tatsächlich die Rückfallwahrscheinlichkeit. Er sitzt dementsprechend jetzt schon 8 Jahre länger noch in der forensischen Psychiatrie. Er wird also immer noch als gefährlich eingeschätzt.
Also 8 Jahre länger als die 10 Jahre, zu denen er eigentlich verurteilt wurde.
Genau,
also er ist da seit 18 Jahren drin.
Exakt.
Kann man denn so eine sadistische Paraphilie irgendwie therapieren?
Boah, also die Behandlungschancen sind da extrem begrenzt, weil so ein sadistischer Sexualtrieb, der ist relativ stabil. Der geht ja nicht einfach weg. In der Therapie können Täter Impulskontrolle lernen und bei einigen kann man dadurch das Risiko erneuter Straftaten deutlich senken. Aber viele bleiben lebenslang unter Beobachtung und Sicherung und das eben auch nicht ohne Grund.
Weil es eben um den Schutz der Allgemeinheit geht. Claudio, danke für deine Einschätzung. Das war ein extrem krasser Fall, der mich, ja, gerade weil ich den Täter persönlich kannte, natürlich extrem beschäftigt hat und auch sicherlich noch weiter beschäftigen wird.
Gerne. Das war auch wirklich ein kriminalpsychologisch sehr interessanter Fall.
Nächste Woche sprechen wir über eine andere Paraphilie, die deutlich verbreiteter ist als eine sadistische Paraphilie, nämlich Exhibitionismus.
Und die Frage, sind Exhibitionisten wirklich so harmlos, wie wir immer glauben?
Ja, wenn du das schon so ankündigst, sicherlich nicht.
Ja, wart's ab.
Ich bin gespannt. Dir auf jeden Fall schon mal eine gute Woche. Das war Tür an Tür mit einem Profiler. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag und eine Woche vorher exklusiv in der ARD Sounds App. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Podcast und schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Am Ende noch eine persönliche Podcast-Empfehlung von mir. Wenn ihr mal Lust auf andere Sachen als True Crime habt und euch mit spannenden Stories rund um Pop- und Rockstars beschäftigen wollt, dann hört doch mal rein beim SWR-Podcast Meilensteine. Da erfahrt ihr Dinge, egal ob über Taylor Swift, die Beatles oder Bob Dylan, die ihr so bestimmt noch nicht gehört habt. Jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes.